In dieser Folge des BWL-Podcasts wollen wir mal mit euch darüber sprechen, was die meisten Studenten während ihres Gap Years falsch machen. Weil das Gap Year ist eine einzigartige Möglichkeit, um möglichst sein Profil nochmal innerhalb von einem Jahr massiv zu verbessern, wenn man es richtig macht.
Ja.
Aber leider machen das einfach die meisten falsch. Und das ist auch nicht, nicht eure Schuld, dass ihr das falsch macht, weil ihr macht zum ersten Mal ein Gap Year so. Ihr wisst nicht, wie soll man das machen. Also wir sprechen hier vom Gap Year zwischen Bachelor und Master. Aber es gibt eben einige Punkte, die man da wirklich richtig gut machen kann.
Ja.
Und da haben wir bei Pumpkin über die letzten 4,5 Jahre sehr große Erfahrung gesammelt, weil wir da hunderte Leute persönlich dabei begleitet haben, so ein Gap Year richtig stark zu machen.
Mhm.
Und darüber wollen wir euch heute einmal ins Bild setzen, wie das funktioniert.
Ja. Genau, seit mittlerweile fast 5 Jahren machen wir nichts anderes, als Studierenden dabei zu helfen, hohe berufliche Ziele zu erreichen. Strategieberatung, Investmentbanking, Private Equity sind so die typischen Branchen, aber auch naheliegend andere Bereiche. Arbeiten mit zahlreichen Unternehmen und auch Hochschulen aus diesem Bereich zusammen. Und da ich meine, das Gap Year ist so ein sehr typischer Zeitpunkt, wo viele auch zu uns kommen. Und ich würde sagen, das Nummer eins Thema beim Gap Year, um das wirklich erfolgreich zu gestalten, ist auf der einen Seite Timing und auf der anderen Seite Planung.
Mhm.
So Timing kann man relativ schnell abhaken. Es gelten ganz normale Bewerbungsfristen, wo man idealerweise sich für Beratung so ein halbes und für Investmentbanking eigentlich sogar ein Dreivierteljahr vorher dafür bewirbt.
Mhm.
Wenn das jetzt schon vorbei ist bei dieser Zeitraum, naja, dann heißt es nicht Kopf in den Sand stecken, dann gibt es immer noch Praktika-Möglichkeiten und so weiter und so fort, aber es ist einfach nicht ganz ideal. Das versuche ich, also kriegen wir im Coaching auch oft gelöst, dass Leute auch mit weniger, also deutlich weniger Zeit, teilweise letztens hatte ich noch 2 Personen, die irgendwie mit einer Woche Vorlaufzeit noch ein Praktikum bekommen haben, das kriegt man schon auch alles hin. Aber wenn ich mal für ein ideales Gap hier, über das wir heute sprechen wollten, wäre das eine wichtige Grundvoraussetzung. Das andere Thema wäre die Planung. Es gibt aus meiner Sicht 2 Themen, die man im Gap Year lösen möchte. Typischerweise möchte man Master machen, das heißt, man muss sich bewerben, GMAT, TOEFL und so weiter und so fort, und auf der anderen Seite die Praktika.
Ja, fangen wir mal erstmal an, so zeitpunktmäßig, ne? Wir sind jetzt hier Mitte, Ende Juli, wo du dir diesen Podcast vermutlich anhörst. Das heißt, die Bewerbungsfristen, die du als allererstes eigentlich auf dem Schirm haben solltest, ist die Bewerbungsfrist für dein erstes Praktikum im Gap Year. So, ne? Also
ja.
Man hat halt quasi einmal eine Phase, wo man sich irgendwie, je nachdem, wo man Master macht, ob man dafür ein GMAT braucht oder nicht. Ne? Teilweise brauchst du auch kein GMAT irgendwie, wenn du dich jetzt an einer staatlichen Uni dann bewerben willst für ein Master, irgendwie Mannheim Master Management. Gut, kommt so auch ein bisschen drauf an irgendwie. Teilweise brauchst du auch für die staatlichen Unis irgendwie einen GMAT, aber wenn du jetzt wirklich super fantastische Noten irgendwie in deinem Bachelor hattest oder so, dann kommst du da teilweise auch recht unkompliziert rein. Aber ist mal vorausgesetzt, du bewirbst dich ganz klassisch so bei diesen Top-Business-Schools
ja.
Im Ausland dann auch gerne, wo man auch vielleicht einen GMAT braucht, weil irgendwie dein Bachelor nicht ganz so krass gut war, oder das ist einfach eine klare Voraussetzung. Ne? Du willst wirklich an eine London Business School oder was auch immer. Dann hast du halt den Punkt, dass dafür so die Fristen typischerweise, also dass du dafür dir auf jeden Fall 1,5 Monate in etwa mal Vollzeitzeit einräumen solltest, ne, um
ja,
auf den GMAT zu lernen. Genau, vielleicht sogar ein bisschen länger, vielleicht auch ein bisschen kürzer, ne, je nachdem, wie gut dir das Format auch einfach liegt, je nachdem, wie gut du dich auch da vorbereitest, ne, ob du dir alles selber irgendwie zusammensuchst und voll ineffizient bist oder ob du da natürlich auch Coaches an deiner Seite hast, die dich dabei begleiten. Genau das gleiche wie bei den Masterbewerbungen. Das macht halt Sinn, diesen Zeitraum irgendwann so spätestens im Herbst damit fertig zu sein oder spätestens im Winter fertig zu sein, weil häufig ist so bei diesen Master-Unis so November, spätestens Dezember die erste Bewerbungsdeadline. Also du hast manche Master-Unis, die haben irgendwie Rolling Applications, das heißt, du kannst dich irgendwie ab 1. September bis 30. Mai oder so bewerben. Und bei vielen ist es aber auch so, du hast irgendwie so 3-4 Intervalle. Ne? Du hast erste Bewerbungsphase, zweite Bewerbungsphase, dritte Bewerbungsphase. Und egal, ob es jetzt Rolling ist oder ob du diese Bewerbungsphasen hast, ist eigentlich immer von Vorteil, einer der ersten zu sein, die sich da bewerben.
Ja.
So, und ob du jetzt den GMAT irgendwie im Frühjahr nächsten Jahres schreibst oder ob du jetzt über den Sommer oder Herbst schreibst, so, also es kommt Jacke wie Hose. Aber du hast einfach den Vorteil, dass du dich dann früher bewerben kannst. Das heißt, das ist so ein Punkt, das musst du so ein bisschen einplanen. Das Ding ist, noch wichtig oder sehr, sehr wichtig ist aber auch natürlich, dass du irgendwie ein Praktikum möglichst zeitnah bekommst. Und wenn du jetzt noch keine Zusage hast, dann ist jetzt allererst mal allerhöchste Eisenbahn, dass du dich um ein Praktikum kümmerst. Weil wenn du irgendwie ab September, Oktober ein Praktikum starten willst, da sind wir schon way behind den idealen Fristen. Du wirst trotzdem noch was bekommen. Die Frage ist natürlich, wie gut es ist. Es hängt davon ab, ob du weißt, bei welchen Firmen du dich bewerben kannst, je nachdem, wie gut deine Unterlagen sind, je nachdem, wie gut du im Interviewprozess performst natürlich. Mhm. Aber das wäre erstmal das, worum du dich als allererstes kümmern solltest. Und dann ist tatsächlich fast die Frage, mache ich danach direkt nochmal die nächste Bewerbungsphase für dann irgendein Praktikum, zum Beispiel ab Januar, Februar, was ich darauf aufbauen mache, dann wieder bei höheren Ratings, ne, aus unseren Unternehmenslisten zum Beispiel. Ja. Und erst dann machst du quasi diese GMAT Master Bewerbung, weil du dafür halt, weil für die Praktikumsbewerbung einfach die Deadlines einfach enger sind.
Ja, genau. Das ist immer, muss man natürlich immer ein bisschen individuell schauen, je nachdem, zum Beispiel, ob man jetzt schon mal ein Praktikum fest hat im Gap Year oder sowas, kann es natürlich Sinn machen, auch die GMAT-Sachen einfach nach vorne zu ziehen, damit man näher an diesen idealen Bewerbungszeitraum rankommt, sage ich mal. Und sonst, was sind der typische Fehler, die man da sieht bei dieser Planung? Also ein ganz, ganz großer Fehler, den ich häufiger mal sehe, ist, dass man sich auf einmal bewirbt den gesamten Zeitraum, dann 2-3 Zusagen bekommt und die alle hintereinander weg macht. Das ist wirklich so einer der ganz, ganz großen Fehler und damit verschwendet man, also klingt jetzt ein bisschen hart, aber verschwendet man eigentlich mehr oder minder wirklich viel Zeit. So auf der einen Seite das Gap hier, würde ich sagen, hat zwei mögliche Aspekte. Auf der einen Seite hat man vielleicht noch nicht genug Praktika gemacht für ein klares Ziel oder man möchte sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen ausprobieren und verschiedene Bereiche kennenlernen. Genau, das mag jetzt vielleicht ein bisschen hart klingen, aber am Ende ist das irgendwo eine Zeitverschwendung, die man mit einem klaren Plan irgendwie auf jeden Fall umgehen könnte und umgehen sollte. Weil wenn ich mir extra so ein Jahr nehme, so, dann wäre es natürlich schon sehr wichtig und sehr sinnvoll, dass ich dieses Jahr irgendwie auch vernünftig nutze. So, und wenn ich dann 2 Praktika mache von den 3 oder 4, die mich kaum voranbringen, dann kann ich auch ein halbes Jahr irgendwie arbeiten und Geld verdienen.
Und die Idee, ist quasi, dass man jetzt nicht sich mit seinem aktuellen Status Quo auf alle Praktika bewirbt und dann quasi nur Praktika macht, die man mit seinem aktuellen Status Quo bekommt, sondern die Idee ist, du sicherst dir dein erstes Praktikum, baust in deinen Lebenslauf ein, dass es ein Incoming-Praktikum ist. Dadurch ist dein Status Quo besser und dann bewirbst du dich auf das nächste. Dann baust du das in den Lebenslauf ein, weil die wissen dann ja, okay, der macht da ein Praktikum, da sammelst du ja gewisse Learnings, das qualifiziert dich für bessere Praktika dann als nächstes. Und darauf basierend baust du dann während deines Gap Years so auf.
Ganz genau. Ist ein bisschen unterschiedlich, denn manche Unternehmen sehen das als, also das Praktikum ist ja am Ende vor dem eigentlichen Praktikum absolviert. Mhm, ja. Das heißt, dementsprechend macht es ja auch Sinn, dass das eine gewisse Relevanz hat. Ja. Für viele Unternehmen ist das wirklich so gleich zu betrachten, wie wenn man das Praktikum schon absolviert hat, wirklich. Mhm. Für manche wenige nicht, aber das ist dann, kann man dann ja auch mehr oder minder ignorieren. Das heißt, man geht wirklich so vor, eine Bewerbungsphase, pickt sich da die beste Zusage raus, packt die auf den CV, nochmal Bewerbungsphase und so weiter und so fort und baut das so Step für Step auf. Und typischerweise, wenn jetzt nicht gerade das Profil komplett nicht gut ist oder sowas in die Richtung, dann sollte man das im Rahmen vom Gap Year auf jeden Fall mit 4 Praktika im Gap Year, war eigentlich auch mit 3 Praktika im Gap Year, auf ein Top-Level schaffen. Das sollte das ganz klare Ziel sein und nicht irgendwie sich einmal zu bewerben, dann kriegt man irgendwie 2 T3 zu sagen, dann macht man die irgendwie beide, wenn überhaupt T3. Und dann macht man irgendwie nochmal ein Konzernpraktikum, was auch noch auf dem mehr oder minder selben Level ist. Das kann man natürlich machen, wenn man bereit ist, die Zeit so zu verbringen, wie eben kurz gesagt, das ganze Thema ausprobieren und so weiter. Da gibt es genau auch Logiken, wo man das entsprechend aufbauen kann und wo der Anspruch eigentlich kein anderer sein sollte, weil trotz des Ausprobierens, trotzdem, dass man vielleicht sagt, ich will verschiedene Bereiche kennenlernen, kann man genauso diese Steps machen. Man muss es nur auf einer Ebene vergleichbar gestalten, was aber auf jeden Fall möglich ist.
Mhm. Ja, also ich glaube, ein weiterer Fehler ist natürlich, dass die Leute irgendwelche Fristen verpennen. Also das, was wir am Anfang schon so ein bisschen angesprochen haben, ist es super schade, wenn irgendwie, Mist, jetzt ist die Bewerbungsfrist für die und die Uni schon vorbei oder sonst was. Wir solche Probleme haben oder man hätte eigentlich das Profil zum Beispiel bei einer Top-Investment-Bank irgendwie ein Summer-Analyst oder ein Off-Cycle-Internship zu machen und verpennt dafür halt die Frist, die teilweise irgendwie 9 Monate oder 10 Monate im Vorfeld ist. Ne? Das ist halt super, super schade. Das passiert recht häufig. Natürlich gibt es diese ganzen Standard-Bewerbungsfehler, die die Leute machen bei den Bewerbungen für Praktika. Häufig ein weiterer Fehler, den ich die Leute machen sehe, ist schon, dass sie halt so ein bisschen halt sich gar nicht zutrauen, zum Beispiel auch irgendwie einen Master zu machen an so einer sehr guten Business School, weil man im ersten Schritt irgendwie sehr abgeschränkt ist, natürlich von Studiengebühren von 20, 30, 40.000 Euro oder teilweise auch noch mal mehr. Und halt unterschätzen, wie A, machbar es denn ist, dafür irgendwie ein Stipendium vielleicht zu bekommen, B, wie machbar es ist, dafür vielleicht eine Finanzierungsmöglichkeit zu bekommen, um das halt einzuordnen mit den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, plus den Verdienstmöglichkeiten, die du halt hast, wenn du irgendwie an so einer Top-Uni studierst, dann krass Netzwerk dir aufbaust, was du dann halt über die nächsten 10, 15 Jahre irgendwie verdienen kannst.
Ja.
Und das im Verhältnis dazu, dass du halt normalerweise so Gebühren für so ein Masterstudium ja auch irgendwie steuerlich irgendwie geltend machen kannst, dass du viele Finanzierungsmöglichkeiten auch hast, wo man dann sagt, okay, man zahlt dann die Gebühren halt über eine gewisse Zeitperiode von 10 Jahren oder so dann rückwirkend ab oder so. Ist es dann eigentlich schon so, dass natürlich so es schon wohl überlegt sein sollte, ne? Und da sollte man jetzt nicht auch machen, wenn man da keine Ahnung hat, was man da macht. Aber wenn man da wirklich sich sicher ist, am besten da natürlich auch kompetente Experten an seiner Seite hat, die einen dabei begleiten, damit auch so eine Entscheidung richtig gut executed wird und sich auch wirklich lohnt, dann ist es halt etwas, was man durchaus auch mal machen kann. Das ist dann halt auch schade, wenn dann die Leute irgendwie ja an ihre Uni bleiben oder so, weil sie sich einfach ein bisschen wohler fühlen und so weiter und so fort und dann halt auch viel Potenzial auf der Straße liegen lassen. A, natürlich Netzwerk aufzubauen etc., aber auch B, vielleicht auch mal aus der eigenen Komfortzone herauszugehen, selbst auch nochmal zu wachsen, zu reifen, weil das ist eigentlich auch das, was man dann eben häufig hört, was dann so ein Auslandssemester oder so ein Master dann häufig auch im Ausland eben auch sehr wertvoll macht.
Ja, auf jeden Fall. Also da gilt im Prinzip auch da das Gleiche, dass vielleicht auch die Einschätzung, was irgendwie möglich ist und so weiter, ein bisschen oft nicht so ideal ist und dann entweder auch sich viel zu ambitioniert beworben wird oder wahlweise, dass da auch mehr drin wäre irgendwie. Ja. Das ist dann natürlich auch ein Thema, was wir gemeinsam schon häufig auch angegangen sind mit unseren Teilnehmenden. Genau, was ich sonst noch beobachte, ist, dass natürlich, wie gesagt, wenn man das ideal macht, auch von der Planung, dass Interviews ein bisschen schneller eskalieren. Also das heißt, dass man innerhalb relativ kurzer Zeit es schaffen muss, die Qualitäten aufzubauen bis zum gewissen Grad, aber dann auch sehr schnell zu steigern, weil man dann innerhalb von einer deutlich kürzeren Zeit, weil, also sag ich mal, das perfekte Gap hier ist schon zu Ende geplant, bevor es, oder auch zu Ende mit den Slots besetzt und so weiter, größtenteils bevor es anfängt. Vielleicht hat man nochmal den letzten Slot offen oder irgendwie sowas in die Richtung, aber gerade in Richtung den Finance-Berufen oder sowas, sollte das eigentlich schon in der idealen Welt wirklich komplett durchgeplant sein. Und dann hat man innerhalb von, sag ich mal, 3-4 Monaten ja 3 Bewerbungsphasen, was auch möglich ist, was aber natürlich ein bisschen intensiver irgendwo auch ist oder, sag ich mal, zumindest im kürzeren Zeitraum, als man das vielleicht sonst hätte. Und da muss man wirklich vom Kopf, sag ich mal, fit und da sein, dass man auf der einen Seite das nicht unterschätzt, also jetzt sagt, hey, die erste Bewerbungsrunde hat super funktioniert und dann auf einmal denkt, dass das genauso auch für die zweite reicht, weil es wird halt anspruchsvoller, es wird schwieriger, es kommen neue Elemente dazu und dann halt diese Informationen hat und auch vom Kopf da ist, dass das dann auch entsprechend zu steigern. Das ist natürlich was wir schon häufig miterlebt haben, wo wir mit vielen dran gearbeitet haben, auch wirklich genau, passgenau auf die jeweiligen Interviewprozesse sich vorzubereiten, weil da gibt es einfach ein vernünftiges Maß. Ich sehe viele Leute, die irgendwie dann bei auf LinkedIn bei gewissen Leuten irgendwie ihre E-Mail-Adresse kommentieren, wo es irgendwie um eine Case-Study von einer absoluten Top-Beratung geht und die aber nicht mal mehr ein Praktikum in der Beratung bislang gemacht haben. Das macht gar keinen Sinn. Also es macht wirklich gar keinen Sinn, so vorzugehen, weil man dann ein Zielbild hat, was einfach einem nichts hilft in der aktuellen Situation, so, sondern man muss ganz... Das ist
wie, wenn du zum ersten Mal ins Fitnessstudio gehst und dann so einen Trainingsplan von so einem Mr. Olympia, der auf Steroiden ist, nachtrainierst.
Genau, ne? Und dann machst du irgendwie 30 Wiederholungen und 20 Dropsets und machst den ganzen Tag nur 3 Übungen so in etwa. Bringt dich nicht wirklich, also bringt dich schon ein bisschen weiter, aber ist eine vollkommene Überforderung und auch gar nicht sinnvoll. Und du hast dann auch ein falsches Zielbild, weil du einfach nicht genau, du weißt nicht, was für ein Level du dich erwartet. Und du denkst dann, du musst dieses Level erreichen und machst dann ganz viele Sachen, die dir ermöglichen würden, dieses Level zu erreichen. Das ist aber gar nicht das primäre Ziel, sondern wenn man da wirklich sich genau darauf fokussiert, erstmal die Grundlagen zu schaffen und erstmal die Sachen zu schaffen, die man auch für diese ersten Interviewprozesse braucht, dann ist das auch realistisch und umsetzbar. Und wenn man das dann steigert und auch weiß, hey, jetzt habe ich das Level erreicht, jetzt ist das, kommt den Skill, sollte ich jetzt vielleicht noch dazu packen und so weiter und so fort und das dann immer weiter macht, dann schafft man das auch erfolgreich zu sein. Da ist so eine Unterstützung, wie wir sie dann zum Beispiel liefern, auf jeden Fall nach unserem Erfahrungswert halt brutal wertvoll, weil man dann halt, es ist halt umso ärgerlich im Rahmen von so einem Gap hier, weil die Bewerbungsprozesse eng beieinander liegen, wenn dann ein Bewerbungsprozess gar nicht funktioniert oder man 2-3 Interviews braucht, um dann zu checken, oh, das Niveau ist angezogen und so weiter, das kann man sich dann halt ein bisschen schlechter irgendwo leisten, wenn der Anspruch ist, da wirklich das Maximum aus dem Gap Year auch so.
Mhm. Was würdest du deinen Leuten empfehlen, jetzt gerade irgendwie am Anfang vom Gap Year stehen?
In Richtung
oder demnächst irgendwie so den nächsten 2-3 Monaten Gap Year starten werden? Was sollten die jetzt machen?
Die sollten jetzt am besten sich einen klaren Plan machen. Hey, das dann kann ich im Praktikum machen, das ist die und die Dauer und so weiter und so fort. Das wäre immer der klare erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann, da die entsprechenden passenden Bewerbungen für vorzubereiten und rauszuschicken und dann sich mit den Interviews intensiv auseinanderzusetzen. Wir von unserer Seite können natürlich ganz klar empfehlen, dass man da mit uns in den Austausch geht. Und zwar, wenn man da ernsthaftes Interesse hat, da wirklich alles rauszuholen und wirklich Lust auf so eine potenzielle Zusammenarbeit hat, wo wir genau das garantieren. So, wenn du irgendwie das kurz mal abklären willst oder vielleicht denkst, ja, ich will halt mal so ein Gap hier machen, mal schauen. Ich hätte vielleicht auch mal 2 Fragen oder so an euch. Also dann bist du bei uns auf jeden Fall an der falschen Stelle, weil das einfach nicht unser Anspruch weder für uns noch für irgendwie unsere Community ist, sondern wir arbeiten mit Leuten zusammen, die irgendwie wirklich hingehen wollen und das Maximum irgendwie rausholen wollen, die dann auch wirklich in die Umsetzung gehen, das wirklich sehr gut machen können. Und dafür sind wir der ideale Partner, haben ja schon mit unglaublich vielen Leuten dieses Thema Gap hier angegangen. Allgemein arbeiten wir mit über 1000 Personen aktiv zusammen, hatten schon über 2000 Personen irgendwie in der Zusammenarbeit, haben zahlreiche Erfolge erzielt, die du auch sehr, sehr gut nachvollziehen kannst. Deswegen geh da unbedingt mal auf unsere Webseite pumpkinquiz.com, kannst da auch zahlreiche von diesen Themen dir auch nochmal im Detail anschauen. Bewirb dich gerne, wir gucken uns einmal kurz an, ob das sinnig irgendwie ist, ob wir dir weiterhelfen können, ob du zu uns passt und so weiter und so fort. Und wenn das grundsätzlich der Fall ist, dann nehmen wir uns wirklich nochmal ganz viel Zeit, dir so eine Zusammenarbeit im Detail zu erklären, was du da mitnehmen würdest, wie du davon profitieren würdest. Und dann hoffen wir, dass du auf diesem Weg zumindest mal eine Awareness hast für diese Fehler und dass wir die vielleicht in Zukunft gemeinsam lösen können, dass du gar nicht erst in solche Situationen kommst.
Ja, das heißt, wenn du es wirklich ernst meinst, dann melde dich sehr gerne bei uns, dass wir dich während deines Gap Years begleiten können. Und dann freut uns natürlich, wenn du in der nächsten BWL-Podcast-Folge wieder einschaltest. Bis dahin ganz liebe Grüße aus Frankfurt von Jonas und David.